Hinter jeder Zeltplane verbirgt sich in einem Flüchtlingslager eine dramatische Geschichte.
Nur hört sie kaum jemand, weil die internationale Aufmerksamkeit fehlt. Obwohl der Krieg in der Demokratischen Republik Kongo schon 30 Jahre dauert und Millionen von Menschen das Leben gekostet hat, ist er oft ein vergessener Krieg. Caroline Imlau berichtet für die ARD über verschiedene afrikanische Länder südlich der Sahara. Und sie erzählt heute bei FKM die Geschichte der Menschen in den Flüchtlingscamps und warum die Verhandlungen für einen Frieden so schleppend laufen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 11. Juli.
Ja, Goma liegt im Osten von dem riesengroßen Land Demokratische Republik Kongo. Ich nenne das jetzt dann von jetzt an auch nur noch Kongo, weil der Name sonst so lang ist. Und im Osten von Kongo, da gibt es einen wirklich wunderhübschen See. Das ist fast wie am Gardasee, ehrlich gesagt, von so der Landschaft her. Auch Berge drumherum. Und man könnte meinen, man wäre da vielleicht sogar im Urlaub. Bei Goma liegt auch dieses Gebiet, in dem es die Berggorillas gibt. Da gibt es einen Vulkan. Also wenn man nur diesen Teil von der Geschichte sehen würde, würde man meinen, eine wunderschöne Gegend, in der man da ist. Aber das ist halt nicht mehr das, was die Region jetzt halt dominiert. Man sieht schon nicht nur die UN-Soldaten, die da auf ihren Trucks durch die Gegend fahren. Dann gibt es eben auch noch alle möglichen anderen Soldaten, die man von der Uniform her gar nicht richtig zuordnen kann. Also man merkt schon irgendwie, irgendwas ist hier anders. Die Stadt selber ist halt eine Provinzhauptstadt und auch sehr umtriebig, also einfach auch so ein Marktplatz, wo alles Mögliche gehandelt wird. Allerdings, wenn man dann näher hinschaut, kriegt man schon auch mit, dass halt eben auch der Nachschub an Lebensmitteln etc., weil das alles durch Kriegsgebiet dahin gebracht werden muss, eben auch schon schwierig geworden ist. Da gibt es diese typischen Lastenfahrräder. Es hat was sehr Pittoreskes auf der einen Seite, aber es ist eben dann doch auch schnell das, weswegen ich da eigentlich auch hingefahren bin, nämlich ein Kriegs- und Krisengebiet.
Eine Vielzahl von Rebellengruppen verbreitet Angst und Schrecken. Oft finanzieren sie sich durch den Schmuggel mit seltenen Bodenschätzen, sie brandschatzen.
Viele Bürger setzen nun auf die kongolesische Armee. Doch die hat bislang nicht gezeigt, dass sie den Ostkongo
befrieden kann. Die New York Times hat im Jahr 2018 auf ihrer Titelseite 260 Mal über Syrien berichtet und nur zweimal über den Kongo. Ein immer wieder aufflammender Bürgerkrieg, der mehr Menschen in die Flucht treibt als der Krieg in Syrien. Die Vereinten Nationen warnen gar vor einem Völkermord.
Das Land hat unendlich viele Kriege erlebt. Da sind alle möglichen Nachbarländer eben auch drin verwickelt. Von Uganda über Ruanda über Burundi.
Was hier noch wichtig ist zu sagen, es gibt zwei Länder, die Kongo heißen. Die Republik Kongo und die wesentlich größere Demokratische Republik Kongo. Um die geht's hier. Und da sind wir jetzt also im Osten, in Goma an diesem See. Was waren deine ersten Eindrücke?
Also spätestens, wenn man dann am Flughafen ist, auch schon da, sieht man dann eben das Militär. Und wenn man dann eben in die Flüchtlingslager möchte, was ja dann unser Ziel war unter anderem, dann muss man schon auch begleitet werden durch lokale Kollegen, die eben auch angesichts der Sicherheitslage dann wissen, wann man wo überhaupt fahren kann, weil man dann eben auch schon schnell in Gebiete kommt, wo Stellungen auch der unterschiedlichsten Kriegsparteien halt sind. Zunächst fährt man noch mitten durch eine sehr belebte Stadt und dann kommt man an den Stadtrand. Und da fangen dann die Flüchtlingslager an.
Es gibt also mehrere Flüchtlingslager. Von welcher Dimension reden wir da?
Insgesamt sind im Kongo 7 Millionen Menschen auf der Flucht. Da beziehe ich mich jetzt auf die letzten 30 Jahre. Das sind alles Binnenflüchtlinge, die ja nicht nur in Goma, sondern auch in vielen anderen Städten, die umkämpft sind, gibt es um diese Städte dann Flüchtlingslager. Und alles zusammen sind das 7 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind im eigenen Land. Rund um Goma gibt es eben schon seit Jahrzehnten Flüchtlingslager, die eben auch bevor jetzt der Konflikt vor einigen Monaten nochmal neu wieder sich entfacht hat, gab es eben auch schon dort Hunderttausende von Flüchtlingen. Und jetzt sind alleine in diesem Jahr nochmal 500.000 dazugekommen. Und ich bin schlussendlich auf ein Flüchtlingslager gestoßen, was eben ein ganz neues ist. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass das großartig organisiert wäre, ne? Die Menschen kommen halt, und das war mir erst dann vor Ort so richtig klar geworden, dass das natürlich auch nochmal was ganz Besonderes ist, so ein Flüchtlingslager, was in so einer kurzen Zeit schon mit 40.000 Leuten gewachsen ist.
Wie war das, als du da angekommen bist? Wie sieht's da aus?
Ja, also ich war sprachlos, kann man wirklich sagen. Und das passiert mir ehrlich gesagt nicht ganz so schnell. Einfach von dieser schieren Masse. Man sieht eben diese, ich glaube, dass Hütte schon fast ein zu gutes Wort ist für die Behausung. Das sind halt einfach so ein paar Stöckchen aneinander geflochten und darüber eine Plane. Drunter der Vulkanboden, also Vulkangesteinboden. Und das sieht irgendwie wahnsinnig aus, wenn du erstmal da durchfährst, durch diese rechts und links, alles nur diese Hütten. Und dann sieht man natürlich sehr, sehr viele Menschen, die irgendwie versuchen, ihren Alltag da zu gestalten. Und ja, es kommen einem erstmal nur Fragen. Viele, viele Fragen. Wie kriegen die das überhaupt hin? Weil die meisten haben ja auf der Flucht nichts groß mitnehmen können. Die Menschen, die man dort sieht, sind zwar farbenfroh gekleidet, aber haben häufig eben nur diese eine Kleidung, die sie am Leib haben, haben vielleicht noch ein paar Töpfe und Schüsseln mitgenommen, ein wenig Geld, was sie noch irgendwo in einer kleinen Schatulle hatten oder so etwas, aber im Großen und Ganzen kommen die mit nichts dort an. Das hat man auch gemerkt, wenn ich mit Menschen dann vor Ort geredet habe, dass die mir eben alle auch erzählt haben, dass es für sie einfach auch wichtig ist, dass ihnen mal jemand überhaupt zuhört. Und man muss sich vorstellen, die Leute erzählen auch nicht untereinander. Also ich bin jetzt aus dem und dem Ort geflohen und da war das und das. Weil man einfach mit dem Krieg ja auch aufgewachsen ist. Also wenn man heute 20 ist, dann hat man sein ganzes Leben lang dort Krieg erlebt und nichts anderes.
Warum dieser Krieg schon so lange dauert, darüber sprechen wir gleich. Aber jetzt erstmal, wen hast du da vor Ort getroffen?
Ich habe hauptsächlich mit Frauen gesprochen. Man merkte denen auch irgendwie an, dass sie ihre Geschichte noch nie vorher erzählt hatten und dass sie irgendwie auch sowas wie erleichtert und froh waren, das mal erzählt zu haben. Also einfach auch, boah, da interessiert sich ein Mensch für mich und meine Geschichte.
Und was haben die dir dann erzählt?
Ich war zum Beispiel bei einer Gesundheitsstation der Ärzte ohne Grenzen. Und da habe ich Ami Adicha kennengelernt. Die hat mir erzählt, wie sie vor den Rebellen flüchten musste, wie sie eben diese Gewehrschüsse gehört hat. Und dann sind Soldaten gekommen und haben ihr irgendwie gesagt, jetzt muss er ganz schnell fliehen, die Rebellen sind da. Und die musste dann eben auch alles zurücklassen und befindet sich jetzt halt seit einigen Wochen in diesem Flüchtlingslager. Und direkt dahinter gibt's dann ein kleines Camp von der UN, aber noch näher dran ist so ungefähr die erste Stellung der Rebellen.
Das klingt jetzt also nicht so, als hätten die Menschen da im Camp wirklich Ruhe und Schutz gefunden. Wie nah sind denn diese Rebellen?
Man muss sich vorstellen, das ist wie so ein Ring um die Stadt, wo einfach nur Flüchtlingslager sind. Und direkt dahinter sind dann eben aber auch schon die Stellungen der Rebellen, der M23. Dazwischen gibt's auch von den UN-Soldaten Stellungen. Also das Ganze ist im Grunde ein, ja, auch militärisch belagerter Flüchtlingsring, nenne ich es jetzt einfach mal. Die ganze Stadt ist halt auch umzingelt von Rebellen. Und die Flüchtlinge sind praktisch zwischen dieser Stadt und diesen kämpfenden Truppen, die rund um diese Stadt sind. Das ist schon irgendwie alles sehr nah beieinander.
M23 hast du gesagt. Was sind das für Rebellen? Was wollen die?
Das ist eine Rebellengruppe, die von der Ethnie Tutsi geführt wird und unter anderem wohl auch, so sagt zumindest auch die UNO, von Ruanda unterstützt wird. Es gab ja im Genozid in Ruanda diese beiden Parteien, die Hutu, die Tutsi da abgeschlachtet haben, darf man, glaube ich, so brutal sagen. Und viele dieser Tutsi kämpfen halt jetzt weiter im Kongo auch für ihre Sache, auch für ihre Ethnie und wollen eben den Kongo von den Hutu befreien. Da kommen wir wieder zu der Gruppe der Hutu, die eben zum Teil auch aus diesem Genozid geflohen sind als Täter ins Nachbarland Kongo und da jetzt halt auch wiederum weiterkämpfen. Dann gibt es eben insgesamt, muss man sich vorstellen, über 100 verschiedene Gruppen, die dort kämpfen. Die kongolesische Armee ist ja auch ein Player, die scheint relativ machtlos. Es gibt alle möglichen kleineren Milizgruppen, die sich mal der einen, mal der anderen Gruppe anschließen. Die Lager wechseln eben auch. Also militärisch ist das auch eine sehr unübersichtliche Geschichte. Und es gibt anderswo, also nicht in Goma, auch Menschen, die dann je nachdem vor den Regierungstruppen flüchten. Also es ist eine wirklich ganz verfahrene militärische, aber auch vor allem humanitäre Situation dort.
Dieser Konflikt da im Osten vom Kongo, worum geht's da?
Der ist wahnsinnig komplex. Ich versuche es mal in möglichst einfacher Form. Also er hat mindestens 3 verschiedene Wurzeln. Dieser ethnische Aspekt mit den politischen Verwicklungen zu den Nachbarländern spielt eine große Rolle. Dann geht es auch um Landbesitz. Also diese ganzen Grenzen in der Region sind ja alle künstlich in der Kolonialzeit und danach gezogen worden. Und da hat eben auch Ruanda ein Interesse, das ist ja ein sehr stark bevölkertes Land, möglichst eben noch ein bisschen mehr Land zu bekommen. Und ganz besonders bedeutsam sind natürlich die Rohstoffe, die es da zahlreich in der Gegend gibt. Also das geht halt von Diamanten über Gold, Kupfer, Koltan, Uran. Und das sind halt Minen, die sehr lukrativ sind. Und da gibt es die unterschiedlichsten Interessen, zum einen auch international. Also wir sollten nicht so tun, als wenn das sozusagen nur ein afrikanisches Problem ist. Auch westliche Länder haben an diesen Bodenschätzen durchaus Interessen und sind insofern indirekt da auch vielleicht Player. Und natürlich befeuert sich im wahrsten Sinne des Wortes leider diese ganze Kriegsmaschinerie auch aus diesen Minen. Daher kommt das Geld, was einfach nicht versiegt und deshalb auch diesen Krieg immer wieder auch mit Waffen ausstatten kann. Also man könnte sich ja sonst fragen, ja, ne, bei anderen Kriegen irgendwann, wir kriegen es in der Ukraine oder anderswo mit, ne, muss das ja auch finanziert werden. Aber hier ist das nicht das Problem. Der Krieg finanziert sich von ganz alleine.
Wie sehr können sich die Menschen im Land denn überhaupt auf diesen Krieg einstellen? Wie geht Leben mit dem Krieg?
Ja, man muss sich vorstellen, dass an immer neuen Frontlinien, im Moment zum Beispiel ist es gerade eher im Nordkivu, wo halt einfach dann diese Kämpfe stattfinden und die Menschen müssen dann je nachdem ohne jede Vorwarnung, wenn sie dann merken, da wird jetzt geschossen, dann ist denen schon klar, dass auch sie da Opfer werden können. Und je nachdem werden sie ab und an auch von der kongolesischen Armee gewarnt, wenn dann halt die Rebellen dort vorgedrungen sind. Manche kriegen einfach von selber mit, dass es dann da jetzt einfach schwere Kämpfe gibt. Und dann packen die das, was sie noch schnell unter den Arm nehmen können und fliehen mit ihrer Familie. Das ist einfach schlicht, um ihr Leben zu retten. Also ich habe zum Beispiel auch eine Frau getroffen, Mariamu.
Ein Hinweis, jetzt geht es kurz um Übergriffe, um sexualisierte Gewalt an Frauen.
Die hat mir eben erzählt, dass sie von Zivilisten eben auch zum Teil beschimpft wird. Also sie fühlt sich eben auch beleidigt und erniedrigt, ne? Weil es gibt ja Zivilisten in Goma, die nun wieder keine Fluchtgeschichten haben. Und für die sind natürlich die Flüchtlinge sozusagen am untersten Rand der Gesellschaft. Und mindestens sie hat das eben auch als sehr erniedrigend erfahren. Und ganz schlimm ist natürlich die sehr verbreitete Gewalterfahrung auf der Flucht. Sehr viele Frauen werden vergewaltigt, zum Teil von Banditen, zum Teil von auch Soldaten. Also ich habe zum Beispiel eine 17-Jährige getroffen, Patricia, die mit ihrem Säugling in der Gesundheitsstation war. Ja, der Säugling ist durch eine Vergewaltigung entstanden. Die hat das auch ihrer Familie vorher gar nicht erzählt, dass sie vergewaltigt worden war, weil sie eben natürlich auch Scham und all das empfunden hat. Und erst als es sozusagen gar nicht mehr zu vermeiden war und sie dann später ja auch in Goma erst ihr Kind bekommen hat, hat sie es überhaupt ihrer Mutter erzählt. Das sind schon, ja, dramatische Geschichten, die man dann so hört. Hinter jeder Zeltplane verbirgt sich in einem Flüchtlingslager eine dramatische Geschichte.
Du hast erzählt, über 3 Jahrzehnte Krieg, 7 Millionen Menschen auf der Flucht im eigenen Land, also innerhalb des Kongo, sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe und eine komplexe, verworrene Konfliktlage. Und jetzt sind wir in einem Lager mit 40.000 Menschen. Du warst ja 4 Tage dort, um dir einen tieferen Einblick davon zu verschaffen, was das für die Geflüchteten wie Mami Adija, Mariamu und Patricia bedeutet. Wie leben oder besser, wie überleben die dort?
Das ist so eine Mischung aus sehr improvisiert, aber auch durchaus sehr organisiert. Also die Zelte oder Hütten sind rechts und links an so Wegen. Also irgendwie mindestens eine kleine Infrastruktur an Wegen gibt's halt, ne? Jeder, der neu kommt, der baut dann da eine Hütte, wenn er das nicht alleine kann. Dafür werden eben auch diese Äste aus dem Wald gesammelt. Und zum Teil kann man auch sogar bescheidene Sachen von Baumaterial kaufen. Einige bringen eben auch ein wenig Geld vielleicht mit und fangen dann so ein mini kleines Business an. Die Ene verkauft Tomaten. Also gibt es so kleine, so auf dem Boden ausgebreitete Marktstände, wo alles Mögliche verkauft wird. Und man fragt sich tatsächlich so ein bisschen, okay, wo kommt das her? Aber nach dem Motto, wenn ich erstmal ein bisschen was verdient habe mit meiner einen Zwiebel oder mit 3 Zwiebeln, dann habe ich vielleicht am nächsten Tag die Möglichkeit und baue mein Geschäft schon ein wenig aus. Und einige verdienen sich zum Beispiel auch Geld damit, dass sie in nahegelegenen Wäldern Holz sammeln. Man sieht sehr viele Frauen bepackt mit Holz auf dem Rücken. Die kommen dann aus dem Wald und je nachdem verkaufen sie das Holz auch. Also weil irgendwie muss ja auch gekocht werden. Also Holz wird sehr weitgehend für Kochen genutzt. Und das sind ja auch oft Familien, ne? Kann dann die Schwester oder die Mutter geht dann eben mit dem Geld, was man damit verdient hat, auf den Markt und kauft dort in kleinen Mengen eben ihre Güter, die sie dann verkaufen wird. Und was ich auch wirklich sichtbar und toll fand, war eben, dass sich die Leute da auch gegenseitig offenbar sehr gut helfen. Also zum Beispiel die eine von den Frauen, die ich da in dieser Gesundheitsstation kennengelernt habe, die war so unterernährt, dass sie eben von den Ärzten ohne Grenzen diese erdnussbutterartige Nahrung, also diese Spezialnahrung für Unterernährte bekommen hat. Und zwar mehrere so Säcke voll, kleine Säcke voll. Und die war so geschwächt, die konnte gerade mal ihr Baby tragen. Da hat halt x-beliebig eine Frau ihr einfach jetzt mal diese Säcke nach Hause getragen. Oder gegenüber von dieser Station wurde gerade ein Haus gebaut. Da standen in jedem Fall mehr Leute und haben gebaut, als jemals in dieses Haus passen. Also auch da hilft man sich einfach untereinander. Was jetzt auch nicht heißt, dass es alles nur freundlich ist. Also ich meine, man spürt schon auch so, dass dieses Lager auch Zeiten erlebt, wo es dann eben vielleicht nicht ganz so sicher ist. In dem Camp gibt es halt sowohl wie in den Dörfern ja auch so eine Art Ältestenrat. Also es gibt ja nicht nur Frauen dort, es gibt eben auch Männer, die ratschlagen auch, was man vielleicht tun kann, um die Interessen von diesen Flüchtlingen dort eben auch in der Stadt vielleicht zu vertreten. Und die wählen dann auch einen Präsidenten. Den habe ich auch getroffen. Das war für mich total überraschend, weil ich wusste überhaupt nicht, dass es Flüchtlingslagerpräsidenten gibt.
Tous les jours, les jamais. Vous voyez, le désordre est vraiment là.
Der Joseph Kamar ist auch noch relativ jung, vielleicht so um die 40 und einfach ein sehr umtriebiger Mensch, der eben erstmal sich vor allem die Sorgen der Menschen anhört. Und der ist zum Beispiel auch für uns der Ansprechpartner im Vorfeld. Wenn wir wissen wollen, ist das jetzt eine gute Zeit, wenn wir kommen wollen, ist es gerade sicher oder wen können wir da auch treffen? Da hat er uns auch in Teilen geholfen, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Der kennt da irgendwie jeden. Als wir ihn interviewt haben, war der auch umringt von einer riesen Menschenmenge. Also der hat im Grunde genommen auch wie ein Politiker, hat er die internationale Staatengemeinschaft aufgerufen, ne, doch zu helfen. Vor allem ist es ja einfach kein Krieg der Zivilbevölkerung, sondern es ist ein Krieg, er hat es genannt, ein diplomatischer Krieg, ne, ein wirtschaftlicher Krieg. Und es geht um Bodenschätze. Und was habe ich jetzt als Normalmensch damit zu tun? Aber die Menschen, die Zivilisten, das sind doch die, die leiden, hat er uns erklärt. Und da hat er tosenden Applaus für bekommen. Ja, das hoffte er, dass ich das jetzt, das mache ich ja jetzt auch, nach draußen trage. Da ist er dann, glaube ich, schon auch ganz happy, dass mindestens das überhaupt noch irgendwer erfährt, dass es sie gibt, dass es ihre Situation gibt.
Wie ist denn in diesem Camp die gesundheitliche Situation für die Menschen?
Ja, die ist ganz schwierig. Also man muss sich vorstellen, dieses Lavagestein, auf dem dieses ganze Lager entstanden ist, das ist ja sehr porös. Alles Wasser, was vom Himmel kommt, und das ist reichlich, läuft halt einfach schlicht in dieses poröse Gestein. Das heißt, die haben ein Riesenproblem mit Wasser. Und es gibt eben auch große Cholera-Gefahr, weil eben das Wasser, was dann da in Teilen auch verwendet wird, eben nicht sauber ist. Und insofern, also die im Moment einzige Organisation, die da im großen Stil hilft, sind die Ärzte ohne Grenzen, weil viele andere Organisationen sind halt in den anderen Lagern auch schon mit ihren Kräften ein bisschen am Ende. Zum einen helfen die im Unterernährung etwas zu lindern und zum anderen haben die da auch Wasserstationen aufgebaut, also wie so kleine Brunnen, wo man wenigstens dann frisches Wasser bekommt, vor allem für Trinkwasser und zum Kochen.
Ja, denn ansonsten, also Cholera ist eine schwere Durchfallerkrankung, daran können auch geschwächte Menschen, alte Menschen, Babys auch sterben.
Nicht nur die Cholera ist ein Riesenproblem, sondern ja auch die Nahrungssituation. Da sind viele Menschen, die haben bestenfalls eine Mahlzeit am Tag und die jetzt auch nicht unbedingt, was wir jetzt gesunde, ausgewogene Ernährung nennen. Und vor allem viele der Kinder haben Durchfall, ich will nicht sagen fast alle, in irgendeiner Form Durchfallerkrankung.
Aber es gibt Hilfe, hast du gesagt. Die Ärzte ohne Grenzen, die sind da. Wie präsent sind die dort im Camp? Wie oft kommen die?
Die kommen täglich, die haben eine feste Gesundheitsstation. Bevor das Zelt dann sozusagen geöffnet wird, stehen da schon lange Schlangen. Also das spricht sich in so einem Lager dann eben auch sehr schnell rum. Dort ist jemand, der uns helfen kann, wobei die sich nur kümmern um Schwangere oder eben auch junge Mütter und kleine Kinder. Alle anderen haben im Moment noch keine wirkliche Anlaufstation. Also sie sind da sehr auf sich selbst gestellt.
Die kommen also täglich. Vor was für Herausforderungen stehen die da?
Naja, die haben auch mit Sicherheitsproblemen zu tun, auch die Ärzte. Denn man muss sich das so vorstellen, in diesem Lager leben halt Flüchtlinge, die ja völlig wehrlos sind. Und drumherum sind sowohl Stellungen von Rebellenarmeen als auch Schlafplätze von Soldaten der kongolesischen Armee. Und das macht die Situation halt auch für die Flüchtlinge nicht ganz ungefährlich, weil der ein oder andere Soldat dann leider auch häufig betrunken oder angetrunken da durchs Lager marodiert und also wenn er auch nicht gleich schießt, so dennoch sich auch durchaus in Sachen sexuellen Übergriffen nimmt, was er vielleicht gerade haben möchte. Und uns wurde empfohlen, nach 15 Uhr dort nicht mehr zu sein. Einfach aufgrund der Sicherheitslage sollten wir eben möglichst da schon weg sein.
Aber warum 15 Uhr?
Ja, bis dahin haben sich die Leute eben, die nicht ungefährlich sind, schlicht und ergreifend betrunken. Das ist nicht nach dem ersten Bier dann gefährlich, aber vielleicht nach dem fünften. Ne? Also weil einfach dann jede Hemmung wegfällt. Und ja, leider sind dann auch die Flüchtlinge sich selbst überlassen. Vielleicht, wenn man Glück hat, dass da Nachbarn noch irgendwie einander helfen. Aber im Grundsatz ist das halt einfach deshalb 15 Uhr. Ich habe das selber auch einmal kurz erlebt, dass ich da zwei Soldaten auf mich zukamen sah. Das war, haben wir gerade die Sachen eingepackt und wollten auch gerade das Lager verlassen. Und die schwankten schon so irgendwie. Ich meine, die wirkten auf mich durchaus auch bedrohlich. Ich konnte mir aber sehr gut vorstellen, ne, wenn ich jetzt sozusagen nicht noch mein Team mit mir hätte und eben auch die Ärzte ohne Grenzen waren ja auch noch da, also auch lokale Leute, die mir dann womöglich ja auch geholfen hätten. Aber man konnte schon so erspüren, aha, ne, darum geht's da irgendwie. Zum Teil bemüht man sich dann schon fast wegzugucken, damit die nicht sich durch uns bedroht fühlen und womöglich eben auch irgendwie überreagieren. Uns wurde zum Beispiel auch gesagt, also weder mit dem Handy noch sonst wie darf man logischerweise Soldaten, findet man auch in anderen Ländern nicht mal eben so, aber dort müsse man eben noch mehr aufpassen, weil die sich eben auch ja ganz schnell ne, irgendwie bedroht fühlen und dann auch, ja, je nachdem, womöglich auch schießen.
Und natürlich eine schreckliche Situation für die Menschen, die ja schon von einem Krieg geflohen sind und dann dort in diesem Flüchtlingslager, in dem sie ja eigentlich Zuflucht finden sollen, immer noch so bedroht sind, quasi von innen. Wie ist es denn mit der Bedrohung von außen? Wie sehr beeinflusst das Kriegsgeschehen dieses Camp?
Es hat ja im Mai auch einen ganz schlimmen Vorfall gegeben in einem Flüchtlingslager nahe dem, wo wir waren. Da gab es einen Raketenangriff mit vielen Toten, vielen Verletzten. Zwei der Kriegsparteien, also die kongolesische Armee und die Rebellen der M23, haben sich dann gegenseitig vorgeworfen, dass sie die Rakete geschossen hätten. Ich meine, Fakt ist, dass einfach Raketen auf Flüchtlingslager geschossen werden, wo ich dann mich schon frage, wo das letzte bisschen Menschlichkeit da geblieben ist. Also das ist halt auch für die Flüchtlinge brandgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes. Da nimmt auch keiner Rücksicht auf Zivilisten. Das ist halt einfach leider in dem Land über so viele Jahre einfach auch eine Form von Verrohung, die da entstanden ist.
Mhm. Und trotzdem bekommen wir so wenig hier davon mit. Dieser Konflikt, wie viele Menschen sind da bereits gestorben? Gibt es da Zahlen zu?
Ja, wobei es zum Teil ja auch nur Schätzungen sind, ne? Weil richtig zählen im engeren Sinn tut die natürlich auch keiner. Aber es sollen mindestens 6 Millionen Tote sein, die in den letzten 30 Jahren da zu beklagen sind. Und in den umkämpften Gebieten sind das dieses Jahr eben doch auch wieder steigende Zahlen. Also ja, einfach ein sehr großer Konflikt, den man aber international irgendwie offenbar vergessen hat.
Es gab eine Mission der Vereinten Nationen dort im Kongo und die Soldaten der Vereinten Nationen, die sogenannten Blauhelme, die waren dort mit dem Ziel, für Frieden und Sicherheit zu sorgen. Diese Blauhelme, die sollen aber abgezogen werden. Wie geht's dann ohne die weiter?
Ja, das ist im Grunde eine Frage, die natürlich niemand beantworten kann. Weil zum einen wirft man zwar der Friedenstruppe vor, sie habe eben nicht ausreichend für den Schutz der Zivilbevölkerung gesorgt. Vielleicht hat sie das auch trotz der Größe gar nicht können, weil ne, man braucht da vielleicht noch viel mehr Soldaten und noch viel mehr Truppe. Aber Fakt ist, dass natürlich in irgendeiner Form sie schon auch geschützt haben, die Zivilbevölkerung. Und ja, wenn die jetzt weg sind Ende des Jahres, fragen sich viele, ja, wird es womöglich noch unsicherer. Ich selber glaube, die Lösung muss irgendwie aus dem Land selbst kommen. Ich glaube, dass wenn als Beispiel tatsächlich eben was vielleicht in nächster Zeit mal möglich sein könnte, die Nachbarländer, die ja auch in dem Konflikt involviert sind und der Präsident aus dem Kongo sich mal an einen Verhandlungstisch setzen, weil ohne die Unterstützung zum Beispiel aus Ruanda würde eben diese M23-Rebellentruppe eben da auch nicht weiterkämpfen. Und insofern wäre es natürlich toll, wenn diese Politiker tatsächlich womöglich auch zu Friedensverhandlungen mal bereit wären.
Und wie realistisch ist das, dass das relativ zeitnah geschieht, so Friedensverhandlungen?
Ja, es gibt so im Moment gerade ganz aktuell Bemühungen von dem Land Angola. Das ist offenbar im Moment der glaubwürdigste Vermittler, der versucht, diese besagten Parteien in irgendeiner Form an einen Tisch zu bekommen. Wie wahrscheinlich das ist, dass das klappt, ist wirklich schwer einzuschätzen, weil es einfach von so vielen Faktoren abhängt. Beispielsweise geht es ja auch immer um die Frage, also die UN hat einfach bestätigt, dass die M23-Rebellen von Ruanda unterstützt werden. Der Präsident Kagame bestreitet das bis heute. So setzt er sich und verhandelt und, ne, obwohl er ja sagt, er hat mit M23 gar nichts zu tun und verhandelt darüber, dass er dann doch auf M23 einwirkt, dass sie ihm ihre Kämpfe einstellen. Schon alleine das zeigt so ein bisschen, ja, das ist halt einfach eine Gemengelage, die nicht nur zu diesem Konflikt geführt hat, sondern die eben auch die Lösung von diesem Konflikt so schwierig macht.
Da geht's um die Rolle der Nachbarländer, also was die tun oder nicht. Aber gibt's auch sowas wie eine Stimme für die Zivilbevölkerung aus der Demokratischen Republik Kongo? Also eine Friedensinitiative aus dem Land selbst heraus?
Ja, also es gibt ja einen Friedensnobelpreisträger, Denis Mukwege, der aus der Region kommt. Der ist tatsächlich sogar Präsidentschaftskandidat gewesen, jetzt im Januar bei den Wahlen. Hatte da nicht große Chancen, weil er eben nur im Kongo, im Ostkongo bekannt ist. Das ist ein Gynäkologe und Menschenrechtsaktivist, der sich eben gegen die sexualisierte Kriegsgewalt eingesetzt hat und dafür 2018 ja den Friedensnobelpreis bekommen hat. Der hat jetzt ganz vor kurzem die Weltgemeinschaft doch auch zu mehr Solidarität aufgerufen und auch nochmal angemahnt, dass man nicht mit doppeltem Maßstab an die Sache rangehen solle. Ne? Ukraine und Gaza-Krieg würden ja eben ungefähr auf demselben Level der tragischen Kriege sein. Und seine Hoffnung ist eben auch, dass man das Schicksal der Leute, die da leiden, einfach nicht vergisst. Und dass man auch die ganze Ungerechtigkeit und die Kriegsverbrechen in irgendeiner Form dann auch möglichst schnell aufklärt und dass irgendwann zeitnah diese Kämpfe endlich enden. Also es gibt Leute auch im Land, die sich eben diplomatisch auch außerhalb von dem Land dafür einsetzen, dass eben westliche Politiker, die auch ihre Interessen im Kongo haben, wir haben es vorhin mehrmals angesprochen, die Rohstoffe, Druck auf die handelnden Politiker machen, dass die sich endlich an einen Tisch setzen und tatsächlich auch verhandeln.
Caroline, vielen Dank dir.
Ja, gerne.
Wenn ihr Videoaufnahmen von Caroline Imlaus Reise in das Flüchtlingscamp bei Goma sehen wollt, wir verlinken ihren Film, den sie für den Weltspiegel gemacht hat, bei uns in den Shownotes. Caroline berichtet als Korrespondentin der ARD in Nairobi regelmäßig über Menschen aus verschiedenen afrikanischen Ländern, natürlich auch über die politische Lage und das Weltgeschehen. Und für FKM bleibt sie dran, wie es weitergeht in der Demokratischen Republik Kongo, auch nach dem Abzug der Blauhelmtruppen. Autorin dieser Folge ist Katharina Hübel. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Jasmin Brock. Produktion Laura Picerno und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Da geht's um die Frage, wie geht's weiter mit der Rente? Bis dahin. Tschüss.